Vielen Dank euch beiden, auch für dieses Stück Kunstwerk in unserem Gottesdienst. Ihr seid für andere ein Segen, mag euch Gott auch immer wieder segnen, damit ihr das fortsetzen könnt und uns auch bereichern könnt. Dankeschön. Ja, danke für die Leinwand, damit ich auch ein bisschen sehen kann, was ihr sehen könnt. Willkommen zu Teil 2. Genau, wir sind schon eingestimmt worden, der nächste Schritt im Glauben oder wenn Vertrauen schwerfällt. Muss ich hier weitermachen? Genau, so. Das war unser so Bild auch am Anfang der letzten Predigt und ich möchte heute fortsetzen, weil sonst hätte es beim letzten Mal ganz lange gedauert und so haben wir ein bisschen geteilt. Vor 5 Wochen haben wir uns über die Frage so auch ein bisschen beschäftigt, wohnst du noch oder lebst du schon? Also vor ganz vielen Jahren hat IKEA mit diesem einfachen Plakat unsere Art von Werbung wirklich verändert. Wohnst du noch ist nicht so schlecht wie sonst immer, ja? Die anderen machen alles schlecht, nur wir haben das Gute. Sondern IKEA hat verstanden, dass wir alle irgendwie leben und gut leben, aber es gibt den nächsten Schritt. Wohnst du noch, ist nicht verkehrt, aber lebst du schon, ist der nächste Schritt. Wohnen ist ja nicht verkehrt, aber leben spürt jeder, das ist das, was wir wollen. Und wir haben uns dann auch als Gemeinde gefragt, was wäre denn unser nächster Schritt? Wir haben gefragt, missionierst du noch oder taufst du schon? Oder man könnte fragen, bist du noch zornig oder liebst du schon? Oder ganz persönlich in unserem Alltag mit unseren Mitmenschen, unserem Partner oder wir als Christen im Berufsleben, zweifelst du noch oder glaubst du schon? Das war so unsere Frage am Anfang. Und dann hatten wir das Bild, wenn du dort sitzen würdest, würdest du dann den nächsten Schritt gehen. Manchmal trauen wir uns nicht, weil wir ahnen, wer hier den nächsten Schritt tut, da gibt es keinen Halt mehr. Wenn man die Bibel so nach dem nächsten Schritt fragt, soll ich ihn gehen oder nicht, dann lässt sie da keinen Zweifel. Die Bibel will leben, nicht nur auf der Sparflamme, sondern im Überfluss. Und so wirbt Jesus, als er hier auf der Erde war, um unser Vertrauen, sich auf diesen nächsten Schritt einzulassen, ihm nachzufolgen und im Leben wirklich anzukommen. Und weil er weiß, wie schwer das ist, spricht er, auch: Aber ich weiß, ihr habt die Mietlinge erlebt. Er sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin kein Mietling, der flieht, wenn der Wolf kommt, sondern er sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Und Jesus sagt zu uns, wenn es eng wird in unserem Leben, wenn eben der Wolf kommt, dann bin ich da. Und vertrau mir, dass er dich nicht auffrisst. Soweit mal der erste Teil. Ja, für alle, die heute das erste Mal da sind in diesem Predigtteil, kleine Zusammenfassung. Heute kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wie geht es nun weiter mit dem Hirten und dem nächsten Schritt im Leben? In Johannes 10, da lesen wir, Jesus sagt nicht nur, ich lasse mein Leben für euch, wenn der Wolf kommt, sondern er sagt auch weiter, meine Schafe kennen meine Stimme und ich führe sie hinaus auf die frische Weide. Hier nochmal der Text, den Martin uns gelesen hat. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte. Die Diebe kamen immer hintenrum, das Fenster oder wie auch immer. Und dem Hirten öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft sie oder ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Warum? Weil sie seine Stimme kennen. So wie ich den Text verstehe, wenn du also das ganze Leben willst, die tiefe Sinn und Wachstum, wenn du als Christ den nächsten Schritt gehen willst oder wir als Gemeinde, dann musst du dich führen lassen. Der Hirte holt die Schafe und bringt sie auf die Wiese. Du musst dich führen lassen und auf seine Stimme hören. Damals war es ja so, dass die Schafe in der Nacht in einen Pferch getrieben wurden. Und weil nicht jeder Hirte einen eigenen Pferch hatte, haben sich mehrere Hirten zusammengetan, das kennt ihr, und ihre Herden gemeinsam in einen Pferch gesperrt. Am anderen Morgen kam dann der Hirte durch die Türe und rief die Schafe. Und das Erstaunliche war immer, dass dieses Sammelsurium aus verschiedenen Herden, dass jedem Hirten immer nur die eigenen Schafe herauskamen, wenn der Hirte rief. Also der hat durch seine Stimme, hat er seine Schafe rausgeholt, die anderen blieben drin. Also wenn du das ganze Leben haben willst, tiefe Sinn und Wachstum, das volle Leben, dann musst du dich auf die Weide führen lassen, indem du auf seine Stimme hörst. Ich habe ein Video gefunden, das sehen wir gleich mal. Das ist so schön. Könnt ihr euch an das andere Video noch erinnern? Das ist so schön. Im Frühjahr, da gibt es nämlich den sogenannten Viehaustrieb. Nach 6 Monaten geht es wieder raus auf die Wiese. Und für einige Kälber, die inzwischen geboren sind, ist es das erste Mal am Tageslicht. Und das habe ich euch mal mitgebracht. Dieser Viehaustrieb, 6 Monate im Stall und jetzt wieder auf die Wiese. Verstanden, wie das ist, wenn es auf die Wiese geht. Das ist der Moment, wo die Kälber und die Kühe anfangen zu hüpfen, weil sie wissen, jetzt geht's raus. Wenn du das ganze Leben haben willst, den nächsten Schritt, die ganze Tiefe, dann musst du dich führen lassen auf die frische Wiese. Okay, das kommt gleich. Jesus sagt, die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Dem Hirten vertrauen, der nächste Schritt fällt leichter, wenn du seine Stimme kennst. Und so habe ich heute das Thema gewählt, wie geht das mit der Stimme Gottes hören? Und ich möchte euch da mal so ganz praktisch heute hineinnehmen, wie ich das so mache. Pastoren sind ja auch nur Menschen und müssen irgendwie jeden Tag entscheiden, wie sie ihre Tage gestalten. Welche Anrufe sie tun, welche Besuche sie machen, welche Vorbereitungen anstehen, Das müssen wir ganz selber entscheiden. Da gibt es keinen, der uns da auf die Finger guckt. Und ich sage euch, nach 50 Jahren weiß ich inzwischen, dass täglich mit dem Schöpfer zu reden, eine stille Zeit mit ihm zu haben, das Allerbeste für mein Leben und auch für meinen Beruf ist. Und jetzt nehme ich euch mal mit hinein in mein Leben. Morgens, wenn ich aufwache, dann dauert es immer einen kleinen Augenblick, bis ich da bin. Aber dann trinke ich als erstes einen Liter warmes Wasser. Und dann hole ich sie heraus. Meine Gebetsmindmap. Das ist so eine Art Landkarte. In der Mitte ist ein See, da steht drin, zu Jesus bringen. Und da gehen von diesem See gehen Flussarme ab, die dem See füllen. Also die Flussarme füllen den See. Und an den Flussarmen, da stehen jetzt verschiedene Begriffe dran oder im Original auch Namen. Meine Familie zum Beispiel, meine Mama, mein Bruder Biggie und Burkhard heißen die. Sasi See, das sind immer meine drei Mädchen, Samira, Sinja und Selina. Meine Schwester, ihr Sohn. Dann gibt es einen anderen Flussarm, der heißt Freunde. Ein paar Abkürzungen, aber ich weiß, wer da steht. Und dann kommt inzwischen Berlin. Gibt es einen extra Flussarm, Berlin, Waldfriede, Zehlendorf. Das sind so die verschiedenen Bereiche unserer Gemeinde. Die Leitung, die Kranken, Pfadfinder, die Suppenküche in Zehlendorf. Oder hier bei uns die Jugend, das Krankenhaus, auch die Leitung, die Bibelfreunde. Und dann gibt es noch eine Abteilung Harz, tut mir leid, aber da ist noch Herzblut auch. Was haben wir heute gelesen in dieser E-Mail? Wer mit den Augen Abschied nimmt oder wer mit dem Herzen Abschied nimmt, da ist Verbindung. Und habe ich also auch noch einige Menschen, für die ich weiter bete. Und dann kommt so ein großer Teil, die Welt. Da gibt es immer genug Anliegen. Und wenn ich so auf dieser Karte entlang wandere, dann nenne ich immer die Namen, die ich da auf den Flussarmen lese und denke an Menschen, die gerade krank sind oder mit Depressionen kämpfen, die Prüfungen haben oder einfach nur glücklich sind. Und dann bringe ich diese Leute im Gebet in den See zu Jesus. Und diese Zeit, das ist für mich tanken. Wir haben heute so wieder dieses schöne Lied 32 gesungen, den Rhythmus, den Takt vom Schöpfer für diesen Tag abholen. Da gebe ich in dieser Zeit Lasten ab, bespreche mit Gott meine To-Do-Listen, da werden Predigten geboren, Termine vereinbart, der Essensplan für heute geschmiedet. Und beim Gebet habe ich immer ein Ritual, ein kleines Ritual vorneweg, bevor ich diese Gebetsmindmap heraushole, bete ich immer zwei Bitten nur für mich. Die erste heißt, vergib mir meine Schulden. Lass es fließen, lieber Gott, zwischen dir und mir. Ich will nicht, dass da was verstopft ist. Ich brauche heute deine ganze Kraft. Mach die Leitung frei, vergib mir meine Schulden. Und das Zweite, worum ich bitte, ist, Jesus, ich mache jetzt meine Tür auf. Du stehst ja vor der Tür und ich lasse dich rein in mein Leben. Ich will, dass du dich heute einmischst in meinen Tag. Zwei Bitten, dauert nicht so lang, aber ist immer klar. Und ich sage euch, wenn mich irgendwas lebendig macht hier auf dieser Erde, dann ist es diese Zeit des Tanken mit dem Schöpfer. Beispiel. Während so einer Gebetszeit hatte ich einmal einen Traum. Ich habe geträumt von sowas hier, von einer langen Straße. Und am Ende der Straße war ein großer Berg voller Sperrmüll und auch eine Waschmaschine. Das war damals die Zeit, als Bettina und ich uns gerade getrennt hatten. Trennung, sage ich euch, ist immer schlimm, hat auch immer Konsequenzen. Zum Beispiel wird es mit dem Geld sehr eng und ich brauchte eine Waschmaschine. Und da träume ich während meiner Gebetszeit von dieser Straße. Und als der Traum zu Ende war, da habe ich den zwar nicht vergessen, aber ich wusste nicht, was das soll. Am selben Tag kommen meine Kinder zu mir und wir hatten uns verabredet für den Reiterhof. Und wir fahren mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Reiterhof und dann biegen wir an einer Straße ab, an einer langen Straße. Und ihr könnt das jetzt glauben oder nicht, am Ende dieser Straße war so ein Berg voller Sperrmüll. Ich habe meine Kinder zurückgepfiffen, habe ihnen gleich die Geschichte erzählt von dem Traum. Und dann meinte meine Tochter, die Große, zu mir, frag doch mal, ob du die Waschmaschine mitnehmen kannst. Und wir haben dann geklingelt, gesagt, draußen steht eine Waschmaschine, können wir die mitnehmen? Ja, gern, sagt der Mann, aber die hoppelt beim Schleudern durch die Wohnung. Brauchen Sie eine Waschmaschine, fragt er mich. Ja, sagte ich. Und da meinte er, ich habe noch eine gute im Keller stehen. Die ist erst ein Jahr oder anderthalb Jahre alt und die würde ich Ihnen für 50 Euro geben. Und soll ich euch sagen, 16 Jahre lang, bis letztes Jahr 2023, stand diese Waschmaschine bei mir im Bad und hat ihre Runden gedreht, geschleudert, ohne zu hoppeln. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Mit mir geht's auf die frische Wiese und meine Schafe folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Mein Tipp heute für den nächsten Schritt in deinem Leben, rede mit Jesus drüber und höre was und siehe, was er tut. Dann fällt Vertrauen leichter. Inzwischen sieht meine Gebetsliste ein bisschen digitalisiert aus. Ich mache das heute nicht mehr mit einem sondern mit einer App auf meinem Handy. Und jedes bunte Feld steht für einen Namen. Da sind rund 120 Menschen drauf. Der blaue Teil oben, das bin ich. Und darunter der blaue Teil ist meine Familie. Und die anderen sind Menschen, die ich kennengelernt habe im Bibelstudium oder Kranke, die verschiedenen Gemeinden. Und wenn ich diese Liste durchgebe, 120 Namen, dann lese ich manchmal nur den Namen desjenigen. Aber Jesus weiß schon, was ich meine. Als Level 2 meiner Gebete habe ich vor einigen Jahren noch eine andere Art des Betens begonnen. Wenn die Zeit für diese Gebetsliste nicht ausreicht, dann bete ich, ohne zu bitten. Oft sind Gebete sehr voll von Bitten. Menschen, die wir zu Jesus bringen, damit er sie heilt, rettet oder Wachstum schenkt. Wenn die Zeit oder meine Nerven dafür nicht reichen, dann bete ich, ohne zu bitten. Und sag ihm dann einfach, Herr, willst du heute mal unsere Gebetszeit gestalten? Was bewegt dich gerade? Hast du einen Plan für meinen Tag? Was liegt denn an aus deiner Sicht? Und dann höre ich einfach auf die Gedanken, die mir Gott dann schenkt. Einmal sah ich in so einem Gebet meine Gebetsmindmap, die hier vor mir, und da fingen drei Namen an zu leuchten. Also nicht 120, sondern drei Namen. Und ich wusste, für heute sind es nicht alle, sondern die drei. Ein anderes Mal fiel das Thema der nächsten Predigt an. Das fiel mir richtig in den Schoß. Innerhalb von ein paar Minuten entwickelte sich der Gedanke der Predigt, die Bibeltexte, die Beispiele dafür. Ich kenne das, wo ich manchmal 5 Tage an einer Predigt sitze und manchmal geht das in 4 Minuten. Geschenkt, in den Schoß gelegt. Ein anderes Mal bekam ich Druck auf meine Blase, und es tat so weh, dass ich mich erinnerte, mein Prostata-Untersuchungstermin, den hatte ich noch gar nicht gemacht. Ein anderes Mal in dieser Gebetszeit, letztes Jahr im Oktober, war es schon nachts um 23 Uhr, da spricht Gott auf einmal zu mir. Und er sagt, Olaf, denk an deine Winterreifen. Es war keine Stimme, sondern in der Regel sage ich euch, wenn Gott zu mir spricht, dann macht er das zu meinen Gedanken. 99%, wenn Gott zu mir redet, dann spricht er in meine Gedanken hinein. Und im Laufe der letzten 50 Jahre habe ich dabei gut gelernt, in der Rede Gottes das von meinen eigenen Gedanken zu unterscheiden. Es gibt ja alle möglichen Gedanken in meinem Hirn. Gedanken kommen und gehen, wir wissen das. Manchmal in einem Affentempo wechseln die. Manchmal spricht mein Gewissen in meinen Gedanken zu mir. Und dann höre ich meine Mutter reden, Junge, tu dies nicht und tu das nicht. Es gibt 1000 Gedanken im Laufe eines Tages. Das sind Erinnerungen von irgendwas, was wir erlebt haben, Blitzlichter, die sich an was von früher erinnern und dann habe ich vielleicht Hunger und dann denke ich an den Kuchen von meiner Oma, der noch im Kühlschrank steht. Das sind alles Gedanken, die wir haben, normale Gedanken, das ist aber nicht die Stimme Gottes. Wenn Gott zu mir spricht, dann habe ich das im Laufe der Jahre gelernt, dass das anders klingt. Wenn Gott zu mir spricht, unterscheidet sich das von dem Wirrwarr, was wir sonst im Kopf haben. Das ist so wie die Stimme des einen, der es gut mit mir meint, so freundschaftlich, väterlich. Eine Stimme in ihrer eigenen Tonlage, die immer gleich klingt. Es ist die Stimme ohne Töne, die sich mit der Zeit so vertraut anfühlt, ohne dass sie sich zwingt, daran zu glauben, dass es wirklich Gott ist. Meist redet Gott zu mir 3-mal und in Gedanken laut genug. Und du merkst schon vom Thema her, da weißt du genau, puh, das ist wieder der Herr. Entweder er fordert dich heraus oder du spürst, jetzt geht es ans Eingemachte. Oder du merkst, es ist eine Entscheidung fällig. Entschuldige dich zum Beispiel. Oder geh endlich zum Arzt. Antworte ehrlich. Gib endlich die Spende. Was habe ich gelernt? Was kommt von Gott und was sind meine eigenen Gedanken? 2 Punkte dazu. Wenn ich auf die Stimme gehört habe, sie also ernst genommen habe und danach gehandelt, dann kam immer Segen bei raus. Da kam immer etwas Gutes bei raus, wenn ich die Stimme gehört, ernst genommen und danach gehandelt habe. Das ist der eine, wo ich gelernt habe. Und der zweite, wenn ich nicht darauf gehört habe, wenn ich also nicht danach gehandelt habe, was Gott mir gesagt hat, dann habe ich schon sehr bald gemerkt, dass ich es bereue. Und ich habe gesehen, dass ich oder andere es hätten besser haben können, wenn ich auf diese Stimme gehört hätte. Und ich bekenne das heute vor euch hier, in meinem Leben habe ich viel öfter nicht gehört als gehört. Ich habe viel öfter nicht danach gehandelt, als darauf vertraut, dass es von Gott kommt. In fast 90% aller Gedanken, die ich von Gott hatte, siegte in meinem Leben der Zweifel. Nach ein paar Minuten, wenn Gott zu mir spricht, dann fange ich an zu relativieren. Was ist das wirklich von Gott gewesen? Dann kamen so die eigenen Gedanken dazu. Habe ich das richtig verstanden? Was soll denn jetzt dabei rauskommen? Das ist doch unlogisch. Ich traue mich das nicht. Und dann habe ich es eben gelassen, zu 90% in meinem Leben. Und oft schon nach Augenblicken konnte ich mit ansehen, wie der Zweifel ein Fehler war. Wie der Segen sich in Unglück verwandelte, das Gute ausblieb und der Schaden, vor dem ich Gott bewahren wollte, mich mit voller Wucht traf. Aber auch in solchen Momenten, auch in den 90% der Fälle, habe ich genau daran gelernt, wie Gott spricht. Und dass es der Herr war, auch wenn ich nicht drauf gehört habe. Auf jeden Fall sprach ihn Gott damals im Oktober und er sagte, Olaf, denke an deine Winterreifen. Im Sommer letzten Jahres ist mein geliebter Golf 4 leider stehen geblieben. Der hatte 480.000 Kilometer auf der Uhr. Und ich musste mir echt ein neues Auto besorgen. Und da habe ich mir jetzt den schwarzen, den ich jetzt fahre, gekauft. Und der hatte nur Sommerreifen. Und inzwischen war es in Quedlinburg schon Oktober. Und dann sagt Gott zu mir, Olaf, denk daran, an deine Winterreifen. 23 Uhr in der Nacht. Und was habe ich gemacht? Ich habe gleich bei eBay Kleinanzeigen mal geschaut, in meinem Handy. Und die erste Annonce zu Golf 7 war ein Angebot, das von Quedlinburg 80 Kilometer entfernt war, in Querfurt. Alle anderen Angebote, die danach folgten, waren 250 Euro auf Alufelge bis 800.000 Euro für 4 Winterreifen. Aber dieses Angebot, das allererste aus Querfurt, 4 fast neue Winterreifen, mit Stahlfelge, fast unbenutzte Winterreifen für insgesamt 60 Euro. Pro Rad und Reifen 15 Euro. Alle Männer oder die sich auskennen wissen, das ist günstig. Und das Beste, in Querfurt, das gehörte zu meinem Bezirk, da wohnte eine Glaubensschwester aus der Adventgemeinde in Eisleben, Lutherstadt. Die habe ich gleich an dem Abend noch eine Nachricht geschrieben. Am nächsten Morgen schrieb sie zurück, ich habe so ein kleines Auto, die passen da gar nicht rein. Sie hatte 1000 Argumente dagegen. Und sie sagte, so schwer arbeiten musste ich in der ganzen Zeit meiner Ehe nicht. So sagte sie zu mir. Aber ich habe sie gebeten, geh doch dahin und hol mir diese Reifen ab. Hat sie dann auch gemacht. Und als sie dem Verkäufer gegenüberstand, als das in ihr kleines Auto eingeladen war, da sagte der Verkäufer, es haben noch 10 andere Leute angerufen. Wenn sie jetzt nicht gekommen wären, dann wären die Reifen weg. Was sagte Gott zu mir? Olaf, denk an deine Winterreifen. Meine Schafe folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Und so hatte ich innerhalb von 15 Stunden, von 23 Uhr bis zum nächsten Tag, neue Winterreifen und ein fettes Problem für den Winter gelöst. Ich möchte schließen mit einer Erfahrung, die ich selber nicht glauben wollte. Seit etwa 19 Jahren kenne ich Birgit. Sie hat 5 Kinder und als die Kinder klein waren, da ist ihr Mann ganz schlimm an Krebs verstorben. Sie musste dann arbeiten gehen und war Krankenschwester, ist dann in die ambulante Krankenpflege und hatte geteilten Dienst. Hier im Waldfriede wisst ihr, was geteilter Dienst ist. Da musste sie also morgens um 5 Uhr raus. Die Kinder mussten dann sich allein fertig machen, in die Schule gehen. Und nachmittags, wenn die Kinder gerade wieder nach Hause kamen, dann begann dieser zweite Teil des geteilten Dienstes, da musste sie wieder auf Arbeit. Geld und Zeit war in dieser Familie immer zu wenig, und über dieses harte Leben, über den Verlust und allein Verantwortung für 5 Kinder ist sie depressiv geworden. Es ist eine Depression bei ihr ausgebrochen. Und dann war es so, dass wenn sie mal nicht zur Arbeit musste und die Kinder morgens um 8 Uhr aus der Schule gingen, da hat sie manchmal noch am Frühstückstisch weiter gesessen, wo die Kinder dann die Wohnung verließen, und konnte vor Kraftlosigkeit nicht aufstehen. Sie hat die Arbeit gesehen, war eine starke Mutter, hat die Wäsche gesehen, das Mittagessen musste vorbereitet werden, aber sie konnte nicht. Einmal erzählte sie, dass sie dort von morgens 8 Uhr gesessen hat bis 16 Uhr in der Küche auf ihrem Stuhl, bis die Kinder wieder von der Schule nach Hause kamen. Heute sind ihre Kinder älter. Die Familie, die war nie im Urlaub, hatten immer kaum Geld, auch nicht für Geschenke. Und bis heute, wenn es ganz schlimm ist, dann ruft sie manchmal an und dann beten wir am Telefon und ich sage ihr, gib nicht auf. Aber das Vertrauen fällt ihr schwer. Eines Tages hat sich nun eine dieser Töchter von ihr, die Lea, verliebt in den Devin. Voll glücklich. Und eines Tages gehen die beiden so spazieren und kommen an diesem Auto vorbei. Und Lea meint, schau mal, da steht HV, Havelland. Lea, das Nummernschild, da steht mein Name drauf. Und dann sagt dir der Freund, ja stimmt, und der gehört jetzt auch dir. Und dann holt er einen Schlüssel raus und sagt, alles Liebe zum 18. Geburtstag. Krass, oder? Da schenkt ihr dieser junge Mann einfach ein Auto inklusive Versicherung, nur tanken muss sie alleine. In einer Familie, wo es nie Geld gab, keine Geschenke, dort führt der Hirte die kleine Lea auf die grüne Wiese. Mit viel Liebe und mit einem kleinen Fiat. Und ich kann nur sagen, lieber Gott, ich danke dir. In Zehlendorf, da haben wir donnerstags immer einen offenen Bibelkreis. Und seit November kommt da eine alleinerziehende Mutter als Gast. Und sie hat manchmal Angststörungen, fühlt sich verfolgt, mit Messern bedroht. Und vor 2 Wochen in dem Gebetskreis, in dem Bibelkreis, da bricht diese Angst auf. Und da haben wir über 3 Wege mit ihr in der Bibelstunde gesprochen, wie sie Sicherheit finden kann, wie Gott sie durchbringt durch solche Ängste und überhaupt im Leben. Und der eine Weg, den Gott nutzt, um ihr die Angst zu nehmen, ist, er beschützt sie. Dann haben wir Psalm 34, Vers 9 gelesen, wo es heißt, probier es aus und erlebt selbst, wie freundlich der Herr ist, glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Also wie bringt Gott uns durchs Leben, wie bringt er uns auf die frische Wiese? Einmal, indem er uns beschützt. Das Zweite, er heilt. Und wir haben dann auch in die Bibel geschaut, wie Menschen krank werden, eben nicht vor der Krankheit bewahrt, beschützt werden. Und für Gott ist es kein Problem. Es ist nicht das Aus, wenn ein Mensch krank wird, weil er Menschen heilen kann. Also keine Angst vor Krankheit. Gott kann Krankheit überwinden, auch wenn er nicht beschützt hat. Und die dritte Ebene, wie Gott uns durchbringt, bei denen, die Gott nicht beschützt und nicht heilt, ist Gott trotzdem nicht am Ende, haben wir ja gesagt. Wer nicht beschützt und nicht geheilt wird, der kann Gott trotzdem erleben, so wie Lazarus. Lazarus ist nicht beschützt worden. Lazarus ist nicht geheilt worden. Jesus hat ihn sterben lassen. Obwohl er wusste, dass sein Freund krank war, ihr kennt die Geschichte. Für Jesus war das kein Problem, Lazarus sterben zu lassen, weil er mit Lazarus noch einen anderen Plan hatte und der Plan hieß Auferstehung. Gott ist beim Schenken des Lebens nie mit seinem Latein am Ende. Er hat immer einen Weg, wie auch immer der aussieht. Und so war auch Lazarus am Ende ein Zeuge, wie Gott das Wunder des Lebens tut. Am Schluss dieser Bibelstunde haben wir dann auch wieder gebetet, auch für die junge Frau und ihren Sohn. Eine Woche später, also jetzt letzten Donnerstag, kommt die Frau nun wieder zum Bibelkreis mit strahlenden Augen. Und sie sagt, wisst ihr, was mein Sohn gesagt hat die Woche? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist anders in dieser Woche in meinem Leben. Da ist ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Frieden. Und da meinte die Mutter, und ich habe das auch erlebt. Jesus wirbt in unserem Leben um Vertrauen. Er will für uns das ganze volle Leben und er macht uns Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Wohnst du noch oder lebst du schon? Und ich wünsche dir, dass du mit dem Vertrauen in deinem Leben weiterkommst, auf die frische Wiese. Ich wünsche dir, dass du immer wieder seine Stimme hörst und sie kennenlernst und dann auch darauf hörst und dich führen lässt. Und dann immer auch mehr in dieses Leben ankommst, auf die frische Wiese, auf die der Hirte führen will. Es ist ja fast schon zum Greifen nahe, in 19 Tagen ist Neujahr. Und dann brauchen wir den Hirten auch wieder. Und Elias hat sich heute das Schlusslied gewünscht, von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Amen.